Wie haben sich die Autoren zusammengefunden? War das so Zufall oder so Freundeskreis? Oder habt ihr Leute angeschrieben?
Also ich hatte, nachdem ich die Idee hatte für diesen Sammelband, eigentlich über Nacht fast 25 Autorinnen und Autoren zusammen, die sich zusammensetzten aus Leuten aus meinem Freundeskreis, Weggefährtinnen, Kollegen und so weiter und so fort. Und die übrigen circa 15 waren dann wiederum Freundinnen und Freunde von denen.
Und wo wir gerade davon sprechen, was war die Idee, die diesem Sammelband zugrunde lag?
Im Zuge der Beißreflexe-Auseinandersetzung vom Vorjahr, aber auch schon viele Jahre zuvor, gab es einfach ein großes Bedürfnis, wie ich und viele andere Autorinnen und Autoren bemerkt haben, über Probleme auf eine bestimmte Art und Weise zu reden oder auch zu thematisieren, wie tatsächliche Probleme gesellschaftlicher, politischer, wissenschaftlicher Art einfach nirgends zur Sprache kommen und es noch nie ein Buch zu Antisemitismus, Migration, Rassismus und Religionskritik gegeben hat, weder in deutscher Sprache noch in irgendeiner anderen, das gleichzeitig Geschlechter- und Sexualitätspolitische Fragestellungen vereint.
Wie würdest du diese Art des Buches beschreiben? Also du hast jetzt schon erwähnt, dass das Buch in einer bestimmten Art sozusagen ist, die auch sozusagen die Beißreflexe teilen. Wie würdest du dieses Vorgehen nennen?
Also einen Eigennamen möchte ich dem jetzt, glaube ich, nicht geben, aber es ist wichtig hervorzuheben, dass es eben in der Debattenreihe des Querverlags erschienen ist, der thematisch uns keine Vorgaben gemacht hat und wir deshalb auch ein Buch machen konnten, das sowohl wissenschaftliche, politische als auch autobiografische Beiträge zusammenführen konnte. Und erst dieser Querschnitt ergibt dann eigentlich das Gesamtbild dieses Sammelbandes.
Also ich fand es ziemlich gut, dass Sascha es geschafft hat, dass sich die ganzen Beiträge von 38 Autoren und Autorinnen alle ergänzen und es zwar Überschneidungen thematisch gibt, aber die sich wirklich perfekt ergänzen, sodass zu den Themen unter anderem, also dass einerseits verschiedene Leute zu Wort kamen und bestimmte Themen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wurden und ja genau, dass die verschiedenen Perspektiven sehr profund rübergebracht worden sind. Also Sachen, auf die ich nicht mehr eingehen konnte in meinem Beitrag, haben dann andere Leute bearbeitet. Und als ich das Buch in den Händen hatte, dachte ich, oh ja, perfekt, das habe ich auch noch gedacht, aber jemand anderes hat es perfekt aufgeschrieben.
Hat das Buch bisher die Reaktion hervorgebracht, mit denen ihr gerechnet habt?
Ein Skandal lässt sich ja nicht wiederholen, deshalb hatten wir auch, niemand von uns hatte intendiert, jetzt nochmal Beißreflexe 2 aufzutischen. Also es wäre auch nicht so interessant gewesen, nochmal eine Debatte, die sich ja vor allem an Stilfragen wie Polemik oder Nicht-Polemik entzündete, nochmal vorzuführen. Also wir wollten, und da kann ich auch für alle Beteiligten verallgemeinern, wir wollten tatsächlich irgendwie die in Beißreflexe angerissenen Problemfelder tatsächlich nochmal vertiefen. Und die Reaktionen waren bislang sehr gut. Es gab eine immense Zahl an Vorbestellungen, großes Interesse bei den Veranstaltungen jetzt, laufende Veranstaltungsanfragen und so weiter.
Sascha meinte, dass die Adressaten der Kritik jetzt wahrscheinlich sprachlos sind durch diesen Band, weil 38 Autorinnen und Autoren aus allerlei Richtungen denen halt gezeigt haben, dass sie so eine unwissenschaftliche, postmoderne Philosophie nicht mehr in der Akademie tragbar finden.
Also man darf ja erstmal nicht vergessen, dass Beißreflexe ja eine Momentaufnahme war, die klar signalisiert hat, es kann so nicht mehr weitergehen und es gibt ein Problem, das über verschiedene Städte, Milieus, Szenen und so weiter hinaus mittlerweile universell beschreibbar ist. Ja, und das war erstmal, lag der Impetus in diesem vorhergehenden Sammelband darin zu sagen, okay, es gibt ein Problem und wir wollten jetzt mit diesem Band einfach nochmal Probleme, ja, in der Art und Weise, wie beispielsweise über Rassismus gesprochen wird, vertiefen oder auch Phänomene erstmalig als solche beschreiben, die vielleicht als Chiffren oder Selbstbeschreibungen zirkulieren, so wie etwa beispielsweise der Queerfeminismus, zu denen aber inhaltlich eigentlich noch nie irgendwie eine analytische Kritik vorgelegt worden ist.
Wenn die Beißreflexe, wenn dieses Buch sozusagen als so ein, als eine zeitgeschichtliche Zäsur in einer großen Debatte gilt, so ein bisschen auch wie die eines ZKs, der Akademische Elfenbeinturm, der angegriffen wurde, ist es nicht verwunderlich, dass die Reaktion natürlich darauf der absolute Skandal war. Aus jeder Ecke kamen Gewaltgebärden und eine ganz offensichtliche narzisstische Kränkung wurde mit diesem Buch erzeugt. Der Sammelband Freiheit ist keine Metapher, glaube ich, hat bisher bei denjenigen, die eigentlich adressiert sind mit der Kritik, die sich in diesen Beiträgen in dem Sammelband befinden, genau das erreicht, was wir ja eigentlich auch erwartet haben, nämlich ein stilles Schweigen. Eben deshalb, weil die Beißreflexe diese narzisstische Kränkung erstmal aufgemacht haben und Freiheit ist keine Metapher eigentlich der letzte Durchstoß war.
Wollt ihr nochmal erklären, wie ihr auf den Titel gekommen seid? Das wäre vielleicht ganz interessant.
Der Titel des Sammelbandes geht zurück auf eine Autorin, Fatih Nagibzadeh, die 2009 schon einen Aufsatz mit demselben Titel vorgelegt hat und wir dachten, dass es eigentlich gut wäre, eine Debatte, die nicht geführt worden ist, über die Dauer von einem Jahrzehnt, nur noch mal in Buchform tatsächlich zu forcieren und diesem Buch dann fairerweise einen Titel zu geben, der eigentlich noch mal in Erinnerung ruft, dass die Einwände, die wir hier versammelt haben, auch wenn viel Neues dabei ist, tatsächlich schon seit langem in diversen Szenen, Hochschulen und so weiter zirkuliert haben, aber bislang noch nie eben in Buchform zusammengekommen sind.
Ich denke, da steckt irgendwie das Interesse dahinter, dass Freiheit materielle Wirklichkeit wird. Dass es nicht nur eine hohle Phrase ist, die ja in verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Richtungen irgendwie genannt wird, sondern die Freiheit als etwas Universalistisches ansieht und das nicht nur für ein bestimmtes geografisches Gebiet irgendwie möchte, sondern im Endeffekt für die ganze Welt Freiheit möglich werden soll. Und ja, vor allem Feminismus ist das ja, also in dem Feminismus, den wir kritisieren, im Genderfeminismus, ist das ja, ich glaube, in meinem Artikel war da kurz so ein Nebensatz dazu, dass Genderfeministen wie Gabriele Dietze, die ich in meinem Beitrag kritisiere, solche so islamische Realitäten anscheinend überhaupt nicht kennen. Vor allem sind sie aber nicht denen irgendwie ausgeliefert. Und das führt dann anscheinend zu fehlender Empathie. Und wir wollen, dass Freiheit für alle gilt.
Du hattest vorhin schon erwähnt, dass du bei einigen Texten nochmal so ein Aha-Erlebnis hattest, nach dem Motto, das habe ich nicht geschafft, aber das wollte ich eigentlich auch und das ist gut, dass das hier noch drin ist. Würdest du vielleicht sagen, welcher und ob die anderen auch so einen Text haben, wo sie denken, das ist auch noch wichtig, sozusagen?
Da ich von Psychoanalyse gar keine Ahnung habe, fand ich Yasemin Makiniges Text ziemlich erhellend.
Der Sammelband zeichnet sich ja gerade dadurch aus und ist ja deshalb so stark, weil eben verschiedene Textformen mit verschiedenen Motivationen und auch irgendwo auf verschiedenen Zugängen und Zugänglichkeiten drin sind. Aber ich muss schon sagen, dass ich finde, dass die wirklich für mich bedeutsamsten Beiträge in dem Sammelband jene sind von Marco Ebert und von Dennis Schnittler, die ich jedem sehr dringend weiterempfehlen würde. In Debatten, jetzt nicht nur in Diskussionen zwischen zwei Personen im Freundes- oder Bekanntenkreis, sondern ganz allgemein auch in einer eher niederschwelligen Art des Zuganges, kann ich sehr außerdem noch den Beitrag von Polina Kiotidis empfehlen, die sehr knackig das Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus einführt.
Ich bin als Herausgeber natürlich einfach nur wahnsinnig froh, dass ich so eine immense Bandbreite an tollen Beiträgen in einem Sammelband zusammenführen konnte.
Ihr seid ja wahrscheinlich regelmäßig auch mit Kritik konfrontiert. Gibt es irgendwas an Kritik sozusagen, was ihr bisher bemerkenswert fandet, wo ihr gedacht habt, damit habe ich nicht gerechnet oder das habe ich vielleicht nicht bedacht oder sowas?
Was mir bislang aufgefallen ist, ist, dass Einwände, die vorgetragen werden, sehr häufig emotional eingeleitet werden. Ja, also dass Formulierungen fallen wie, ich habe ein Unbehagen, wenn ich das höre, oder das ertrage ich nur mit Bauchschmerzen und so weiter und so fort. Dass eigentlich dieser emotionale Aspekt sich in steter Regelmäßigkeit vor das Analytische schiebt. Und wenn ich oder wenn die anderen Autorinnen und Autoren rückfragen, was denn nun jetzt genau das Problem sei, häufig als Antwort etwas Diffuses kommt wie, ja, das kann ich noch nicht richtig greifen. Ja, und diese Art von nicht analytischer Antwort auf einen analytischen Sammelband, die finde ich doch recht bemerkenswert.
Bisher habe ich eigentlich noch nicht so viel Kritik erlebt. Also ich habe bei 2 Vorträgen mitgemacht. Einmal mit Sascha und Dennis und einmal mit Sascha und Yasemin. Und beim ersten Vortrag in Frankfurt kam uns eigentlich kaum Kritik entgegen, beziehungsweise war diese relativ abstrakt und vielleicht sogar unvollständig teilweise. Und jetzt stattgefundenen Vortrag in Halle hat sich vieles am Begriff des antimuslimischen Rassismus entzündet. Und ich weiß nicht, warum sich das daran entzündet hat. Also zum Beispiel wird ja die FPÖ irgendwie kritisiert, antimuslimischen Rassismus zu betreiben mit so bestimmten Bildern, wo Ausländer Muslime sind oder als Muslime dargestellt werden. Gleichzeitig hat die FPÖ kein Problem mit Geschäften mit dem Iran. Und das macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
Ich glaube, dass eine Polemik als Stilmittel eben aber nicht nur ein Stilmittel ist, nicht nur eine Form des Ausdruckes, sondern tatsächlich auch eine ganz bestimmte Absicht hat und den Leser und die Leserin oder die Adressatin und den Adressaten von der vorgetragenen Kritik tatsächlich verantwortlich macht. Nicht etwa für ein falsches Bewusstsein, sondern mit dieser reichhaltigen Abwehr, die dem dann entgegenschlägt, um sich von der Erkenntnis eigentlich zu entziehen und freizumachen. Dass also die Kritikerinnen und Kritiker mit so einer sehr emotionalen Art oder mit diesen Einleitungen, dass sie ein großes Unbehagen empfinden würden, genau auf diese Kritik reagieren, zeigt, dass ja wohl ein sehr wirklicher Kern in dem Denken der Leute berührt wurde. Und das ist könnte eine Vorahnung darauf sein, tatsächlich eine vernünftige Kritik selbst dann auch noch daran zu formulieren und sie auch nachvollziehen zu können. In dem Sinne ist eigentlich gewissermaßen eine narzisstische Kränkung, die man vielleicht damit erzeugt, etwas sehr Produktives, weil das nun mal zumindest davon ausgeht, dass der Mensch eben nicht nur ein Produkt seiner Zurichtung und deshalb dieses falsche Bewusstsein auch nur auf eine Gesellschaft abschieben kann, sondern sehr wohl auch dafür Verantwortung trägt, was er da eigentlich so fabriziert. Und das ist halt nun mal gröbste Menschenfeindlichkeit. Und genau das möchten wir kritisieren.